Jo, Digga.
Moin, nee,
du.
Alter, wie geht's dir?
Du, ich kann gerade nicht. Ich gebe gerade ein Interview. Erzähl ich dir später. Wie? Nee, habe ich nicht angenommen. War nicht nice genug. Kommt schon noch was Besseres. See you.
Was haben Sie nicht angenommen?
Ach, so ein Job. Konnte mal ganz gut verdienen, aber boah, so direkt nach dem Studium wollte ich mich noch nicht festbinden. Ich will lieber noch ein bisschen reisen. Warst du schon mal auf Bali?
Nee, leider nicht.
Da würde ich gerne mal hin. Vielleicht mache ich das auch. So ein halbes Jahr oder so. Ich kann ja auch von dort aus arbeiten.
Haben Sie denn genug Aufträge?
Ja, da kommt schon genug rein. Und ich arbeite ja auch nicht für jeden.
Für wen denn nicht?
Naja, so Waffen, Erdöl, Tabakkonzerne, muss ich nicht haben. Ich würde schon gern was Sinnvolles machen.
Und maximalen Spaß dabei.
Ja, genau, Digga. Du verstehst mich. Sehr gut.
Dann will ich nicht länger langweilen. Oh nein, To Five, The Office and Beyond. Der Podcast über neues Arbeiten von Fora und Brand 1.
Wir sind gleich hier in Frankfurt am Hauptbahnhof, nächster Halt Frankfurt Hauptbahnhof. Sie erreichen hier alle.
Wie kommt man an junge Talente heran? Und wie wollen die eigentlich in Zukunft arbeiten? In einer Festanstellung bis zur Rente? Oder ganz frei, nur ihren eigenen Werten verpflichtet? Die Unternehmensberatung Accenture hat dazu einen interessanten Workshop veranstaltet. Ein Blick in die Kristallkugel, wie die Arbeitswelt 2030 wohl aussehen mag. Und, so viel kann ich schon mal verraten, auf die Unternehmen kommt einiges an Herausforderungen zu. Ich treffe Shirley Schaffer in Frankfurt. Sie ist Managing Director Talents and Organization Lead bei Accenture Deutschland und ich treffe sie im Fora Workspace Opa 46, wie der Name schon sagt, direkt neben der alten Oper in Frankfurt. Ein moderner Bürobau mit großem Atrium, in dem eine breite Treppe zum Sitzen und Reden einlädt. Hallo Shirley Schaffer. Sie haben 2020 ein Projekt namens Work Elite Space ins Leben gerufen, und zwar mitten in der Corona-Zeit, wo viele Firmen Angst um ihre Zukunft hatten. Worum ging es dabei?
Dabei ging es darum, dass wir über Firmengrenzen hinaus und auch mit mehreren externen Partnern in einer Art Netzwerk und Community zusammenkommen wollten, um die sogenannte, wir haben es Hashtag Preferred Future genannt, also die Zukunft, wie wir sie uns wünschen und vorstellen für die Arbeitswelt, gestalten wollten, entwickeln wollten, in Szenarien gehen und auch wie so gedankliche Simulationen durchführen. Ganz am Anfang der Corona-Zeit kamen wir dorthin, weil wir gesagt haben, irgendwie passiert hier was. Und besser man gestaltet, als man wird gestaltet. Und somit haben wir eigentlich die Not zur Tugend gemacht und im Beginn der Corona-Zeit, so ungefähr zwischen März und Mai, das Konzept entwickelt für diesen Zusammenschluss und dann so eine Workshop-Reihe durchgeführt zwischen Mai und September. So kam es dazu und daraus ist ein wirklich ganz tolles Netzwerk entstanden. Und die Themen Work, Lead und Space kamen zusammen aus einem längeren Brainstorming, als wir gesagt haben, wenn wir diese Zukunft so gestalten wollen oder Ideen dazu entwickeln, auf welchen Säulen steht dann das Ganze? Was sind die Themen, auf die wir auf keinen Fall verzichten können? Und so haben wir das Thema Work, also Arbeit, im großen Begriff wirklich gewählt. Lead, aufgrund der ganzen Situation, dass die Führung ja sehr unter Druck stand, die Führungsverhalten, Führungssituation, Führungskraft unter Corona ja plötzlich alles ganz anders war für jeden. Und Space im Sinne von wirklich ganz weit gefasst der Raum für Arbeit, also nicht nur der physische Raum, sondern eben auch schon der etwas vorgedachte virtuelle Raum. Und dann haben wir gesagt, Work Lead Space, das ist es, das wollen wir uns anschauen.
Und interessant war das, also erstmal waren es sehr namhafte, große Firmen, die dabei waren, aber interessanterweise jetzt nicht Vorstandsvorsitzende oder so, sondern sie haben ein relativ buntes Team. Da waren ITler mit dabei und HR-Leute und so, die wahrscheinlich sich früher noch nie vorher so über den Weg gelaufen sind.
Genau. Das war Absicht. Wir haben jedes Unternehmen, das haben wir so, wir haben sehr viele Unternehmen gefragt, also bei Accenture aus unserem Kundenkreis, aber auch bei Vitra aus dem Kundenbereich, da war eine Kooperation. Dann waren noch ein paar externe Kollegen und auch andere Firmen, die also wir ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Die Idee war wirklich, so ein bisschen nach Lehrbuch Diversität herzustellen, um das Problem für die Zukunft oder die Gestaltung der Zukunft aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Wir haben in jedem Unternehmen vorgesprochen, auf einer Vorstandsebene oder in einem Vorstandsressort haben wir gesagt, wir wollen das machen, wir wollen, dass es eine Bedeutung hat für Sie. Sogenannter als Sponsor, wie wir das genannt haben. Also es gab irgendwo immer jemanden aus der Geschäftsführung, der das Ganze mitgetragen hat. Sonst hat es auch dann oft nicht die notwendige Bedeutung. Aber wir haben dann gefragt, bitte nominieren Sie jemanden oder ein paar Menschen, die Querdenker sind, die sich gerade nicht unbedingt jetzt nur in Gehorsam und Erfüllung von heutigen Pflichten und Aufgaben berühmt gemacht haben, sondern die nach vorne denken, die gerne auch mal provokativ denken. Bitte denken Sie nicht nur an das klassische Thema Personal, sondern eigentlich eher an Neugier, Innovationsfähigkeit, auch über Horizonte denken. Und so kamen sehr unterschiedliche Nominierungen zustande und dann am Ende auch ein bunt zusammengewürfeltes Team.
Und die haben dann alle da in einem Raum gesessen vor einem, wie Sie das dann beschrieben hatten, weißen Blatt Papier. Und dann sollten so Ideen sprudeln und man sollte auch komplett loslassen von allem, was einen so, das ist gar nicht so einfach.
Nee, das war super schwer. Ne? Das war super schwer. Also wir haben dann natürlich so ein bisschen Anleitung gegeben, auch ein bisschen Innovation in Fusion gegeben, wie man gesagt hat. Wir hatten auch Raphael Gilgen dabei, Vitra, Trend Scout für Zukunft der Arbeit. Also wir haben natürlich so ein bisschen versucht, Input zu geben. Aber dann haben wir gesagt, das große Thema ist ja eben nicht in den Grenzen von heute zu denken, sondern wirklich mal komplett neu gedacht. Preferred Future haben wir gesagt, 10 Jahre plus oder länger. Das ist überhaupt schwer, so weit vorauszudenken. Das kann man ja fast schon persönlich nicht so richtig leisten. Wie wünscht man sich, wie stellt man sich eine ganz andere neue Arbeitswelt vor? Und dann haben wir mit so ganz einfachen, so kreativen Aufgaben angefangen, wie Brainstorming. Wir haben sogar mal was mit Ton gemacht und also so ganz verrückte Techniken, um die Grenzen von dem heutigen Denkmustern auch ein bisschen zu durchbrechen. Weil wenn wir nur, sagen wir im weitesten Sinne, Unternehmensentwicklung einen Schritt vorausdenken, dann kommen wir nicht 10 Jahre weit, dann kommen wir in die nächsten 2, 3 Jahre. Das wollten wir aber nicht. Und dieser ganze Prozess hat mindestens 3, 4 Wochen gedauert, weil wir haben auch sogenannte Challenger eingebaut, also Leute, deren Rolle es war, alles in Frage zu stellen, was wir sagen. Und jedes Mal der Gruppe zu sagen, nee, das ist noch nicht innovativ genug, bitte nochmal nachdenken. Bis wir dann soweit waren, so okay, wir haben wirklich den Gedankenraum von heute und morgen verlassen und sind jetzt in der Lage als Team an übermorgen und überübermorgen zu denken. Und dann erst fing eigentlich die wirkliche Gestaltung an. Und das war dann sehr spannend. Aber wie gesagt, diesen Moment von dem weißen Blatt überhaupt erstmal zu überwinden, das war ein ziemlicher Kraftakt. Ich muss auch selbstkritisch gestehen, vor allem für die Berater am Tisch war das enorm schwierig, weil wir ja gewohnt sind, in Lösungen zu denken und schnell zu Ergebnissen zu kommen und auch irgendwo so eine methodische Sichtweise entwickeln, die wir über Jahre lang anwenden. Das heißt, das alles fallen zu lassen und wirklich in einen sehr co-kreativen, sehr inspirativen Prozess einzusteigen, war erstmal eine Überwindung, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Hat sich dann aber sehr gelohnt, als wir es dann geschafft haben, zu sagen, wir brauchen andere Werkzeuge, wir müssen anders nachdenken. Wir können nicht mit den Gedanken von heute die Probleme von morgen lösen. Da sind wir erst über das weiße Blatt sozusagen hinausgekommen und konnten dann wirklich neu zeichnen. Das war dann sehr spannend. Okay.
Und das war eine Zeit, in der die meisten Mitarbeiter im Homeoffice waren.
Ja, genau.
Und das Lustige und auch Überraschende, die erste Erkenntnis war, man braucht ein Büro doch.
Ja, absolut.
Nur man braucht es irgendwie anders.
Das war auch für die Veranstaltungsreihe schwierig, weil wir erstmal gar nicht wussten, ob wir uns überhaupt treffen werden können. Das war ja wirklich noch die Zeit, wo man zwischen Lockdown und Nicht-Lockdown hin und her geschwankt ist und es sehr viele Regeln gab, aber auch noch keine so richtig formalen, klaren Vorgehensweisen irgendwie von den Unternehmen vorgegeben waren. Insofern haben wir tatsächlich die ersten Workshops erstmal virtuell gemacht. Das war erstmal so zum Einstieg und dann haben wir uns dann geschafft, auch im weiteren Verlauf zu treffen, aber mit bestimmten Sicherheitsabständen und auch reduziert, also natürlich nicht so wie früher, haben uns nicht eingeschlossen für eine Workshop-Woche, sondern haben uns 3-mal mit großen Abständen getroffen und haben dann eben gemerkt, dass sowohl in der Übung der Gestaltung und der Simulation der Zukunft als auch so im Zusammenkommen diese physische Nähe, das Begegnen, das Treffen auch in Büros oder an unterschiedlichen Orten für den Fortschritt der Entwicklung der Gedanken total wichtig war. Also wir haben einfach wirklich in dieser Gruppe, die sich neu formiert hat, einen besonderen Auftrag hatte, gemerkt, wir müssen zusammenkommen. Wir haben wirklich das Bedürfnis danach, uns irgendwie in einen Raum zu setzen. Und auch an dieser Idee haben wir dann weitergearbeitet und im Bereich von Work sozusagen die versucht, die Parameter zu definieren, wann wir glauben, als Gruppe Arbeit in einem Raum stattfinden muss, in einem gemeinsamen physischen Raum und wann auch Arbeit vielleicht in anderen Räumen stattfinden kann. virtualisierten Räumen, verteilten Räumen und so weiter. Also das war ein sehr wichtiger Gegenstand der Diskussion. Und somit war uns aber damals schon relativ klar, das Büro wird bleiben. Und das sieht sich auch in den Ausführungen, dann findet sich das wieder, wofür es bleibt und in welcher Form es bleibt. Das hat sich natürlich dann auch über die letzten Jahre noch ganz schön entwickelt.
Ja, das heißt, ich merke es selber auch, wenn man heute ins Büro kommt, dann nicht, weil man bestimmte Sachen abarbeiten will.
Genau.
Und es geht eigentlich um Kommunikation.
Es geht sehr viel um Begegnung. Es ging damals schon, war es relativ klar uns zumindest, dass es viel um Innovation geht. Also da, wo neue Verbindungen zwischen Menschen, zwischen Themen, zwischen Punkten im Gehirn, wenn man so möchte, stattfinden müssen. Es geht auch viel um wirklich persönlichen Austausch, auch von informellen Themen. Also auch der virtuelle Kaffee oder der echte Kaffee ist doch ein Unterschied, also im Miteinander. Es geht viel um Bindung von Unternehmen und Mitarbeitern, von Mitarbeitern untereinander und auch von wirklich Organisation von Arbeit. Also wir haben auch festgestellt, um sich wirklich mal zu organisieren, zu verstehen, wer ist wer, wer arbeitet wie, wie wollen wir uns organisieren. Natürlich mehr im Kontext von Projektarbeit oder auch kurzfristigeren, sage ich mal, Arrangements zwischen Teams. Braucht es die physische Begegnung? Wo wir im Laufe der Jahre gesehen haben, sie nicht so sehr drückt oder der Bedarf nicht so hoch ist wie im Projektkontext, ist in gewissen Tätigkeiten, die sehr, sehr gut alleine gemacht werden können, also analytische Tätigkeiten oder auch Schreiben von Texten oder Dinge, die man eher für sich zurückgezogen macht, wo man nicht unbedingt Input von anderen braucht. Oder wo auch Teams schon sehr lange zusammenarbeiten, natürlich nicht immer und ständig zusammen sein müssen, weil sie sich natürlich schon kennen. Also da ist irgendwo natürlich auch der persönliche Connect irgendwie sowieso schon da. So in diesen Bereichen haben wir festgestellt, ist der Wunsch nicht so hoch zusammenzukommen, aber generell ist auf jeden Fall das Büro mehr ein Ort von Begegnung geworden, mehr ein Ort von Kreativität, Austausch, Innovation und gemeinsamem Lernen. Dieser Aspekt, den finde ich unheimlich wichtig. Der hat sich, glaube ich, auch erst in den letzten 12 bis 18 Monaten nochmal verdeutlicht. Dass wir vor allem in dem sozialen Lernen, auch in Berufen, wo Beispiel Beratung, aber nicht nur, wo viel eingestellt wird und viel gewechselt wird, wo man viel voneinander lernt, dass das gemeinsame Lernen auch im physischen Raum sehr viel besser möglich ist, weil man sich einfach sieht, voneinander auch optisch mehr abschauen kann, mehr lernen kann. Man kann schneller agieren bei Fragen, man kann schneller Feedback geben. Und das alles kann man dann doch auf dem kleinen Monitor, wo man nur das Gesicht vom Menschen sieht, wenn überhaupt, oder manchmal die Kamera sogar aus ist, nicht so gut. Also Lernen ist nochmal ein Aspekt, der dazugekommen ist, nach einer Weile Homeoffice, wo man sagt, auch zum gemeinsamen Arbeiten und Lernen kommen wir gerne in ein physisches Büro.
Ja. Was heißt das für den zweiten Punkt, Lead?
Ja, Lead ist ein ganz spannendes Feld, was ich auch, glaube ich, wirklich noch sehr im Entwickeln ist. Also ich glaube, da ist eine längere, größere und tiefgreifendere Veränderung für das Führen oder für Führungskräfte im Anmarsch. Bei Lead ist es so, die offensichtlichen Phänomene, die wir damals angegangen sind, also wie führe ich im virtuellen Raum, wie kommuniziere ich mit Mitarbeitern, die ich nicht gut sehen kann, wie behalte ich im weitesten Sinn, auch wenn das ein bisschen negativ klingt, die Kontrolle über mein Team, über das, was wir tun müssen, so. Diese Fragen waren damals schon relativ klar. Ich würde auch nicht sagen, dass sie ganz grundlegend beantwortet sind, aber da sind so über das Thema, wie organisiere ich mein Team, sind ein paar Antworten gekommen. Also das Team findet so seinen Rhythmus, wann es zusammenkommt, wie es zusammenkommt. Die Führungskraft stellt sich darauf ein. Führen im virtuellen Raum ist viel über Lernen aufgearbeitet worden, also Kommunikationstechniken, Kollaborationstechniken, auch die Kollaborationstools sind natürlich explodiert, also auch da haben Führungskräfte einfach viel gelernt. Also ich glaube, das ist so ganz gut gelungen, wo wir aus unserer Sicht, unserer Erfahrung und meiner Erfahrung auch wirklich noch dran arbeiten, ist eher dieses, wie ist das Führungsverständnis insgesamt wirklich? Ist das anders als vorher? Weil hier spielen auch andere Phänomene rein, die mit Büro, nicht Büro gar nichts zu tun haben. Wir haben Generationswechsel auf dem Markt. Der gesamte Arbeitsmarkt ist virtualisierter als vorher. Technologie hat die Arbeitswelt völlig verändert, ohne jetzt zu viele Schlagworte zu bringen. Aber das sehen wir ja gerade in diesem Gen AI, generative künstliche Intelligenz, nochmal wieder. Also Führungsvorstellungen und Verhaltensweisen generell sind auf einem viel tieferen Prüfstand. Und da würde ich sagen, ist die Fähigkeit der Veränderung einfach ein bisschen hinter der Realität zurück. Also so schnell kann man sich gar nicht umstellen, wie die Veränderung so über die Welt hinein rauscht. Da ist noch viel los. Also da kriegen wir auf jeden Fall auch sehr viele Anfragen zu den Fragen, wie mache ich meine Führungskräfte fit, wie begleite ich sie, wie entwickle ich neuere Führungsverständnistrainings. Und auch, wie begleite ich den Generationswechsel durch Führungskräfte? Und das ist wirklich nur zum Teil bei diesem Thema Büro physisch ja, nein verankert und zum Teil einfach aufgrund der so sehr volatilen Welt und der Situation in der Welt an vielen verschiedenen Punkten.
Zum Generationswechsel kommen wir gleich nochmal.
Ja.
Sie haben aber am Ende haben Sie so eine Art Manifest aufgestellt. Mhm. So ein paar Sätze will ich mal vorlesen.
Ja, gerne.
Gehalt ist wichtig, Anerkennung ist wichtiger, kam daraus, wir müssen weniger arbeiten, aber mit mehr Sinn und Tiefe. Wo ich mich so frage, okay, wenn ich so einen Konzern leite, schicke da jetzt meinen HR-Chef hin und der kommt wieder zurück und sagt, wir wollen jetzt weniger arbeiten, aber mit mehr Sinn und Tiefe. Das ist nicht das, was
nicht
ich hören
so ganz
will.
Einfach, ja.
Genau. Ja. Also haben die Leute das wirklich mit in ihren Betrieb wieder mit zurückgenommen und das auch artikuliert dort, oder?
Ja, unterschiedlich. Also wir haben mal so ein bisschen versucht zu verfolgen, wie sind die einzelnen Unternehmen dann mit diesen Themen weiter umgegangen und wie läuft es denn heute? Und das schaffen wir sicher nicht bei allen Teilnehmern, bei allen Unternehmen, aber mit vielen haben wir auch noch Kontakt und wir haben auch neuere Initiativen, kann ich auch gerne noch was erzählen, die das weiter aufgreifen. Also das Thema Produktivität ist ein großes Thema, weil wir natürlich ja auch viel Angst und Bedenken am Anfang von Corona hatten, dass wir Produktivität verlieren, einfach im virtuellen Raum. Da haben wir rausgefunden, dass das Thema, ich nenne es jetzt mal hybride Arbeitsproduktivität, definitiv eins ist, was man sich genau anschauen muss. Mhm. Weil wir hatten, glauben wir, auch das kann man nicht alles so einfach nachvollziehen, aber auch viel Leerläufe im physischen Büroalltag. Also auch da sind Leute essen gegangen, haben Kaffee getrunken, haben Zigaretten geraucht, haben irgendwie vielleicht ein bisschen privat auf ihren Rechnern gesurft. All diese Dinge sind auch vor Corona passiert. Und zumindest in der Studie, die wir gemacht haben, hier lokal bei uns in Deutschland, haben wir ausgewertet, dass in einigen Bereichen, das ist jetzt sicher nicht allumfassend, aber in dem Segment, was wir uns angeschaut haben, die durchschnittliche Arbeitszeit über 8 Stunden angestiegen ist zwischen Anfang Corona und 2 Jahren später. Das heißt, eigentlich arbeiten wir mehr als vorher. Somit ist so nicht einfach zu beantworten, ist es denn produktiver, wenn wir mehr Stunden arbeiten oder nicht? Ist es sozusagen jetzt besser geworden, weil wir uns besser eingerichtet haben im virtuellen Raum? Am Anfang von Corona und bei diesem Manifest, was wir sagen wollten, war, dass wir uns gut organisieren sollten, dass Arbeit sinnstiftend sein sollte. Also ein bisschen auch dieses Thema Purpose, arbeiten wir an den richtigen Themen und arbeiten wir für den richtigen Sinn und Zweck? Und wie organisieren wir uns dafür? Also wir sind dagegen gewesen, damals beim Manifesto und eigentlich heute auch, dass wir einfach nur physische Bürozeit absitzen, sondern wollen uns sinnvoll organisieren, vielleicht ein paar Stunden weniger pendeln und dafür lieber vielleicht tatsächlich in eine Yogastunde am Abend investieren, wenn wir an dem Abend einfach gar nichts im Büro zu suchen haben. Dann ist das ja durchaus sinnvoll. Ich würde schon sagen, dass dieser Trend sich erhalten hat. Die Debatte mit der 4-Tage-Woche zum Beispiel oder so, das ist ja alles nicht so ganz eindeutig ausgegangen. Und ich glaube, dass hier Unternehmen und Unternehmer, also Mitarbeiter und Unternehmen so rum, immer noch in 2 verschiedene Richtungen ziehen. Die Mitarbeiter sind definitiv freizeitorientierter oder mehr Richtung Work-Life-Balance-Orientierung gegangen. Und wir haben gerade in jungen Generationen auf dem Arbeitsmarkt ganz andere Erwartungen an die Fähigkeit von Unternehmen, dieses bereitzustellen als vorher. Einfach sehr viel höhere Forderungen, sehr viel mehr Individualität in Arbeitsplänen etc. Wenn man das als Arbeitgeber heute nicht bereitstellt, hat man ein Problem. Und gleichzeitig haben wir ja einen Bewerbermarkt aufgrund vom Fachkräftemangel. Das heißt, auch hier steigen die Anforderungen an die Flexibilisierung. Wir stellen schon fest, dass wir deswegen weiterhin sagen würden, lieber weniger im Sinne von weniger physische Präsenz, wenn nicht notwendig, sinnvolle Arbeitsorganisation entlang individueller Bedürfnisse und Team und Unternehmen, aber nicht unbedingt weniger Nettoarbeitszeit. Das würde ich nicht unbedingt so unterschreiben, weil insgesamt ja, wie gesagt, Fachkräftemangel, sehr viel Burnout, Technologiewandel und so weiter, ja sehr viel im Arbeitsmarkt vorhanden ist. Deswegen würde ich nicht sagen, dass weniger gearbeitet wird. Es wird vielleicht weniger in physische Präsenz und einfach Verkehr und Travel und Logistik rund um einen Arbeitsplatz investiert. Es scheint aber so zu sein, dass die Trends dahin gehen, dass diese Arbeitszeit entweder in Freizeit oder in mehr Arbeit investiert wird.
Ja, nun haben wir die junge Generation schon kurz gestreift, die da jetzt so nachkommt.
Ja.
Ja, sinnhaftes Arbeiten. Mhm. vielleicht weniger und flexibler arbeiten, aber die Ansprüche sind ja noch viel größer.
Stimmt.
Und mit dem weißen Blatt Papier, mit dem Space am Ende, da kamen so Sachen raus wie, Leute wollen eigentlich gar keinen Arbeitgeber mehr.
Ja.
Leute wollen eigentlich eher ihren Werten folgend arbeiten und mal hier und mal da. Das ist für jemanden, der eine Firma leitet, eine Horrorvorstellung, oder?
Ja, absolut. Also das ist wirklich eins, wo man sich, wenn man sich bildhaftig so zwei Kräfte vorstellen kann, glaube ich, wirklich Unternehmen in die eine Seite und Mitarbeiter in die andere ziehen. Und ich würde das jetzt nicht als Kampf bezeichnen. Es ist eine Auseinandersetzung, eine Verhandlung, die viel stärker geführt werden muss als früher. Oder es wird danach verlangt, dass man diese Auseinandersetzung führt, weil der Anspruch an wirklich individualisierte Arbeit und sinnvolle Arbeit sehr viel lauter geworden ist. Grundsätzlich unterstütze ich das auch und auch in diesem, sage ich mal, Zusammenschluss der Community von Work Lead Space halten wir das für sinnvoll. Und dennoch ist es notwendig, darüber zu sprechen und auch aus Unternehmenssicht darzustellen, was es braucht, um eine Rolle, einen Job, eine Aufgabe, einen Vertrag zu erfüllen. Wir haben also jetzt über die letzten Jahre, zumindest kann ich das für unsere Branche sagen, nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, so zu tun, als ob das ohne weiteres möglich wäre, sich sehr viel auszusuchen, aber in Wahrheit diese Flexibilität dann nicht zu gewähren, weil man dann doch sehr viel arbeiten muss, sehr klar vorgegeben bekommt, was man tun muss und so weiter, sondern hier in einen ehrlichen Dialog mit den Mitarbeitern oder den potenziellen Mitarbeitern zu treten, im Bewerbungsgespräch, im Bewerbungsverfahren und zu sagen, was braucht es wirklich, damit das funktioniert? Und darüber dann, ich sag mal im weitesten Sinne, eine gewisse Verhandlung zu führen, wo man vielleicht auch ein bisschen nachgeben kann, aber schon eine Klarheit braucht. Und ich denke, das muss man auch, weil sich nur zu wünschen, wie man arbeiten möchte oder sich alles nur auszusuchen, das ist einfach super schwer. Das funktioniert halt für ganz viele Unternehmen nicht, vor allem in der freien Wirtschaft nicht. Die sind ja sehr kommerziell gesteuert, da müssen ganz klare Ziele erreicht werden. Und da kann man nicht mit, ich schaue mal, ob mir das dann gefällt, sozusagen plant. Ne? Das ist für Unternehmen sehr schwer. Auf der anderen Seite, wenn man sich ehrlich in die Augen schaut und der Mitarbeiter zum Beispiel sagt, ich wohne beispielsweise jetzt in Kassel und möchte nicht nach Frankfurt ziehen für den Job bei XYZ, können wir uns darauf einigen, dass ich alle 2 Wochen 2 Tage da bin und den Rest flexibel gestaltet werden kann, dann bin ich bereit dazu. Und die Firma sich überlegt, kann ich das anbieten und man sich dann zum Beispiel einigt, dann gewinnen doch beide Seiten.
Ja.
Ne? Die Firma gewinnt einen Mitarbeiter, den man sonst nicht hätte finden können in Frankfurt. Und der Mitarbeiter gewinnt die Flexibilität, die er gerne möchte und muss nicht umziehen. Und ich glaube, diese kleinen Punkte der Verhandlung, die müssen sehr viel mehr geführt werden. Dennoch möchte ich nicht schönreden, dass wir einen Fachkräftemangel haben und die Firmen hier auch teilweise wirklich in der Bredouille sind. Also uns fehlt Arbeitskraft in diesem Standort. Und das kann man auch nicht schönreden.
Die eine Seite ist ja auch Produktivität, die andere ist ja auch sowas wie Zugehörigkeit, Gemeinschaftsgefühl, sich hinter einer Firma eben auch wohlfühlen und dahinter stehen. Kann sowas dann überhaupt noch aufkommen?
Also im rein virtuellen Raum glaube ich wenig daran. Das ist, glaube ich, etwas, was relativ stark zerfällt. Wir haben auch in der Generation, die zumindest bei uns eingestiegen ist, während der Corona-Zeit gesehen, dass die Mitarbeiterbindung sehr viel schwächer war. Das ist einfach ein Fakt. Es ist tatsächlich so, dass die Mitarbeiter, die gesagt haben, sie waren nur virtuell angestellt von Tag 1 ihres Arbeitslebens zum Beispiel, haben sich viel weniger mit einer Firma identifiziert, als diejenigen, die in einer physischen, typischen, sag ich mal, Onboarding-Veranstaltung reingekommen sind, kennengelernt haben, in einem Büro gesessen haben und so weiter. Bindung muss personell stattfinden und personalisiert erlebt werden. Also das muss nicht jeden Tag in einem Office zusammen sein. Das ist halt einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Aber ohne Zusammenhalt, Austausch, persönliches Arbeiten entsteht eigentlich wenig Bindung. Und mir wäre zumindest nicht bekannt, dass das in irgendeiner Branche wirklich von Vorteil ist. Also eigentlich möchte ja jedes Unternehmen heute, egal ob klein, groß, vom Startup bis zum Großkonzern, ja Mitarbeiter, wenn sie mal gefunden hat und wenn man mal zusammenpasst und einen gewissen Vertrag über eine Arbeit abschließt, möchte man eigentlich auch beieinander bleiben.
Ja.
Somit glaube ich, und in Work Lead Space haben wir das auch so festgestellt, dass dieses persönliche Arbeiten, auch das regelmäßige Zusammenkommen, das in einem physischen Büro oder Arbeitsraum, wie immer definiert, Zusammensitzen für Mitarbeiterbindung wirklich wichtig ist. Und dazu kommt auch das Thema Lead, also auch persönliche Führung und die Beziehung zur Führungskraft ist unwahrscheinlich wichtig, weil sie einfach eine Bindung an ein Unternehmen repräsentiert. Ja. Man verlässt immer irgendwie auch seinen Chef, wenn man geht. Das ist nun mal so. Das ist auch nicht neu, die Weisheit. Es ist immer noch sehr richtig. Und wir, also ich glaube schon, dass auch für die junge Generation zutrifft.
Und wenn dieses Sinnstiftende so wahnsinnig wichtig wird, ich meine, wir können auch nicht alle in NGOs arbeiten.
Richtig.
Was macht eine Firma wie Bayer? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Bayer sinnlose Dinge so ist, aber wie positioniert man sich denn dann anders, damit die Leute trotzdem kommen und Interesse an einem haben?
Es ist eine super gute Frage. Und da ich in meinem Beruf jetzt eher in diesem Personal- und Organisationsumfeld ja viele Branchen sehe, kann ich das auch ein bisschen branchenübergreifend beantworten. Es ist schon so, dass wirklich das Thema Marke und Markenversprechen und Werteversprechen enorm unter Druck gerät. Also wenn man jetzt mal die Tabakindustrie oder auch sogar Fluglinien oder Dinge, die auch zum Beispiel jetzt mit Nachhaltigkeit oder Gesundheit so ein bisschen schwierig zu verargumentieren sind, diese Firmen müssen sich wirklich überlegen, wie tatsächlich ihr Service-Portfolio, ihre Produkte, ihre Angebote geschnitten werden, wie sie sie in den Kontext von Nachhaltigkeit und Wert schaffen, Sinnstiften stellen und wie sie das den Bewerbern und dem Arbeitsmarkt erklären. Und wer das nicht tut, wird, glaube ich, also hat schon oder wird auch über kurz oder lang da Schwierigkeiten haben, Talente zu finden, weil diese Fragen gestellt werden. Arbeitet ihr nachhaltig? Seid ihr interessiert daran, wertstiftende Produkte oder Leistungen oder Services anzubieten? Kümmert ihr euch darum, was der wirkliche wahre Kernauftrag von euch ist? Und wie stellt ihr ein? Wie behandelt ihr die Umwelt, die Mitarbeiter? Das, also alles darum herum, das ist ja sehr stark mit einem Markenversprechen einhergehend und einer Produktwelt. Und ich glaube, dass sich Unternehmen da ganz aktiv mit auseinandersetzen müssen. Und die jungen Kollegen und Kolleginnen, die auf uns treffen, sind kritischer. Ihre Zukunft ist unter einem ganz schönen Fragezeichen geparkt. Und sie schauen sehr kritisch auf das, was wir tun. Und sie sagen, warum soll ich denn für euch arbeiten, wenn ihr euch nicht um die Zukunft kümmert? Wie soll das für mich funktionieren? Somit glaube ich schon, jeder Einzelne von uns, der jetzt heute im Arbeitsleben steht und irgendetwas verantwortet, muss sich dazu wirklich grundlegend Überlegungen machen und würde auch sagen, dass es ansonsten mittel- bis langfristig schwierig wird, gute Talente zu gewinnen.
Wie ist es weitergegangen nach dem Workshop?
Ja, spannend ist es weitergegangen. Also erstens hatten wir sogenannte Klassentreffen. Und tatsächlich haben wir ein Jahr später und auch zwei Jahre später so eine Art Netzwerktreffen wieder angesetzt im ursprünglichen Setup. Also haben uns einmal auch tatsächlich noch mal physisch getroffen und Bilanz gezogen und auch ein bisschen virtuell Kontakt gehalten. Und im Moment sind wir in so einer Art Netzwerk auf und Ausbau. Also wir haben dieses Jahr und letztes Jahr wieder eine Art Veranstaltungsreihe, nenne ich das mal, auch zusammen mit Vitra und dem Haufe Verlag gemacht zum Thema Work Lead Space. Haben diesmal einen anderen Aspekt aufgegriffen und auch natürlich unsere alten Teilnehmer wieder mit eingeladen. Diesmal haben wir aber eine Art Städtetour gemacht, in der wir das Arbeitsleben von Worklead und Space im Kontext der relevanten Stadt besprochen haben. Also wie hat sich sozusagen Worklead Space verändert in beispielsweise Frankfurt oder in München? Und da kann man sich vorstellen, ist zum Beispiel das Stadt- und Arbeitsbild von Hamburg oder von Berlin oder von Frankfurt oder München schon durchaus unterschiedlich aufgrund der dort ansässigen Industrien und Geschäftsmodelle etc. und haben dort dann einerseits mit dem Überbegriff Worklead Space ähnliche Themen diskutiert. Wie haben sie sich verändert? Wo stehen wir dort jetzt? Einige ursprüngliche Teilnehmer waren auch wieder mit dabei. Celine Flores Willis zum Beispiel, die auch Branding und Marketing macht und solche Themen. Raphael Gilgen und andere. Und auf der anderen Seite haben wir versucht, sehr lokale Vertreter von lokalen Firmen, die den lokalen Umbau und Umbruch von Arbeit vor Ort in der Stadt begleiten, mit einzuladen und haben dort so ein bisschen versucht, Kontroverse zu diskutieren. War wieder ein sehr spannendes Zusammenkommen. Also das war so ein bisschen das Projekt 23, 24. Und jetzt überlegen wir gerade, was wir als nächstes Spannendes wieder machen. Also Worklead Space geht weiter, versucht sich auch mit den Trends der Zeit, der jeweiligen Jahre irgendwie weiterzuentwickeln, zu bewegen. Also und das Netzwerk wächst und gedeiht. Und zum Beispiel eine Sache habe ich vergessen. Wir haben auch mit der New Work Exchange letztes Jahr zum Beispiel zusammengearbeitet, in einer sehr großen Konferenz, wo es rund um Arbeit geht. Und habe auch dort viele spannende Momente erlebt. Also ja, ist eine tolle Sache, passt sich ein bisschen der Zeit an und geht aber im Netzwerk auf jeden Fall auch weiter.
Wir bleiben dran und vielleicht sehen wir uns einem Jahr dann nochmal wieder. Und,
ja, das wäre super, würde mich freuen.
Die neuesten Sachen.
Danke. Dankeschön, vielen Dank.
Soweit der Blick in die Kristallkugel. Wir sehen Arbeitnehmerinnen, die sinnvoll arbeiten wollen, die Freiheiten einfordern und sich mehr ihren Werten verpflichtet fühlen. Wir sehen Führung, die auf Vertrauen basieren muss und individuelle Ansprache braucht. Das wird herausfordernd. Und wir sehen Unternehmen, die ehrlich formulieren müssen, was geht und was nicht. Und die ihren Fokus auf Produktivität legen müssen, statt auf schnöde Arbeitszeit nach Stechuhr. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Kooperation mit dem Workspace-Anbieter Fora. Fora bietet hochwertige, flexible Workspaces für jeden Workstyle. Ob Zusammenarbeit im Team, fokussierte Einzelarbeit, Momente der Entspannung oder zum Networken. Mehr als nur ein Arbeitsplatz. Fora. Die Musik kommt von Ono und Captain Moustache. Grand Music, veröffentlicht bei Exploited Records. Danke, dass wir den Track verwenden dürfen, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.